dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat gesagt, was eigentlich unser Problem ist in unserem Leben, dass das die Sünde ist. Und über der ganzen Predigt stand auch, es ist eine Erinnerung. Karfreitag ist eine Erinnerung und wir wollen uns bewusst erinnern an das, was Jesus getan hat, damit das nicht vergessen wird. Und das ist auch der heutige Sonntag, der Auferstehungstag, das Thema Auferstehung. Es ist eine Erinnerung und ganz viel Bibel. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Aber das ist wie bei einem Buffet. Der Tisch ist voll, man kann gar nicht alles essen. Aber Hauptsache genau angucken und dann kann man ja aussuchen, was für einen wichtig ist. Und ich denke auch so, es ist ja interessant, dass das Volk der Juden, das Volk Israel über die Jahrtausende, kein Volk ist so angegriffen worden, wenn man die Geschichte liest von Israel, auch von Jesus und der Zerstörung Jerusalems danach und die Geschichte des jüdischen Volkes, gruselig. Und doch hat dieses Volk überlebt und nicht nur überlebt, weil es einen Gott gibt, der lebt, der lebendig macht, auferstehen lässt. Und so ersteht auch Israel wieder auf, zu sehen, weil es einen Gott gibt, der das macht. Und ich behaupte mal, einer der Gründe, warum dieses Volk so durchgehalten hat, ist, weil sie konsequent die Feste feiern, die Gott ihnen gegeben hat. Das ist fast gesetzlich, aber es ist nicht gesetzlich. Es wird gefeiert und das vermisse ich manchmal bei uns Christen. So auch das Rituelle. Und Ostern ist ja ein Ritual. Karfreitag, Ostersonntag. Und ich will nochmal die Worte lesen, die du schon im Trott vorgelesen hast aus Markus 16. Die stehen ja heute in der Losung als Einstieg zur Predigt. Ab Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als sie diese hörten, dass er lebe und sei er erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, die sie, als sie über Land gingen. Auch die gingen hin und verkündigten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihr Herzenshärte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Soweit der Text. Ist Jesus auferstanden? Stimmt das wirklich? Vor ein paar Tagen stand eine Nachricht im Internet, und zwar, da haben 2 Leute in Jerusalem versucht herauszufinden, ob das mit dem Tod Jesu am Kreuz wirklich so stimmt. Und man stellte das Sterben Jesu in Frage, und das ist nicht das erste Mal. Solange ich Christ bin, gibt es immer wieder diese Nachrichten. Da wird das in Frage gestellt und das wird in Frage gestellt. Und dazu kam auch noch, das, was da rausgekommen ist, könnte den Glauben vieler Christen erschüttern. Na gut. Der Versuch, das zu hinterfragen, was am Kreuz geschehen ist, und als falsch darzustellen und das mit der Auferstehung, den gibt es schon lange. von Anfang an. Das ging los, als man ihn hingerichtet hatte. In Matthäus 27, 64, da sagen die maßgeblichen Führer Israels zu Pilatus, darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Die Pharisäer glaubten an die Auferstehung. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Es waren alles geistliche Leiter, Elite. So unterschiedlich waren die Meinungen. Und er hatte ja gesagt, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und ich habe gedacht, naja, das ist nur ein Trickser. Die Jünger werden bestimmt kommen, die werden den Stein wegrollen, werden ihn rausholen und sagen, er ist auferstanden. Dann kam der Engel, oder was auch immer da auch geschah, genau, der Stein wurde weggerollt und Jesus ist auferstanden. Und die Soldaten waren ja dann wie Tote. Die haben das mitgekriegt, die haben das alles gesehen. Jesus ist auferstanden, sie rennen hin, sie gehen hin. Und ich lese mal ab Matthäus 28, ab Vers 11. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in der Stadt, in die Stadt und verkündigten den Hohepriester alles, was sie gesehen hatten, was geschehen war. Das stimmt, der ist auferstanden. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten einen Rat, beratschlagten sich, diskutierten erstmal darüber und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen, haben ihn gestohlen, das, was sie vorher vermutet hatten oder gedacht haben, während wir schliefen und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt, dass ihr nicht bestraft werdet. Sie nahmen das Geld und sie taten, wie angewiesen waren, und das Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Und was ist der heutige Tag? Der 9. April 2023. Ich meine, das hat ja Matthäus geschrieben, damit meinte er natürlich auch den Tag, an dem er das geschrieben hat. Aber das gilt ja bis heute. Mit viel Geld wird die Wahrheit verdreht und die Lüge verkauft und verbreitet sich. Man will die Wahrheit nicht, weil es die eigene Machtposition in Frage stellt. Und genau das geschieht ja auch allgemein. Interessant ist, nur Matthäus erwähnt das. Die anderen Evangelisten erwähnen das nicht. Es ist, als wenn Gott es selbst nicht für wert hält, diese Verdrehung, diese Fake News, diese Lüge noch ausführlicher zu erwähnen. Einmal reicht, um zu zeigen, das gibt es. 4-mal wird bestätigt, die Auferstehung. Leute, noch ein Problem? Ist alles klar, er ist auferstanden. Auferstehung. Welche Bedeutung hat die Auferstehung für uns? Im Internet habe ich 20 Bibelstellen gefunden zu Auferstehen, in der Konkordanz fast 40, mit Verweisstellen. Und zu dem Begriff Auferstehung 40 Bibelstellen im Internet und 32 in der Konkordanz. Naja, da werden die Apokryphen noch erwähnt. Also es gibt viele Stellen dazu. Die Auferstehung. Erstens, die Auferstehung ist ein Reizthema. Bis heute. In Matthäus 22 lesen wir, an demselben Tag traten Sadduzäer zu ihm, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Das sagen auch heute viele. Tod ist Tod, ist Schluss. In die Erde verrottet wieder fertig. Das habe ich früher auch geglaubt. Davon war ich überzeugt. Ist Schluss. Gibt nichts mehr. Und dann haben die Sadduzäer ein Beispiel gebracht, da ist ein Mann verheiratet mit einer Frau. Der Mann stirbt, dann heiratet sie den nächsten Bruder, der stirbt auch, und schlussendlich heiratet sie alle 7 Brüder, sind alle gestorben, ist ja ein konstruiertes Beispiel. Wessen Frau wird sie denn sein nach der Auferstehung? Und sie wollten damit beweisen, wie absurd die Auferstehung ist. Und Jesus sagt, er antwortet, in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Das heißt, die Bedeutung des Geschlechts wird es nach der Auferstehung nicht mehr geben. Das gibt's nicht. Es gibt nicht mehr die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, sondern Mensch oder Kind Gottes. Kinder Gottes alle. Und man wird auch nicht mehr heiraten. Das ist etwas, was Gott uns hier auf der Erde gegeben hat, aber nicht im Himmel. So sagt das Jesus. Man kann darüber diskutieren, man kann sagen, das finde ich gut oder nicht gut, ist egal. Es ist so und ich bin schon davon überzeugt, dass es auch so gut sein wird und sich keiner im Himmel beschweren wird und sagen, ich will aber heiraten. Das wird kein Bedürfnis wohl mehr sein. Das Leben dort wird so erfüllend sein, ist gut. Und dann sagt Jesus weiter, habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Amen. Jesus bestätigt die Auferstehung und beschreibt sie eben sogar konkret. Also, geistlich führende Leute hatten damit Probleme in der damaligen Zeit. Gibt's auch heute. Gibt's auch heute, man soll sich nicht wundern, auch im christlichen Bereich. Dann als Paulus auf dem Areopag war in Athen, stand er vielen Philosophen, Epikureern und Stoikern, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, gegenüber, das waren Philosophen, also Hochdenker, die sich allerlei ausdachten, wie das mit dem Leben ist und was danach ist und so weiter. Und die stritten mit ihm. Der Areopag war so ein Diskussionsgelände, es war ein besonderer Berg. Und einige sprachen von ihnen, was will dieser Schwätzer sagen? Dieser Missionar, dieser fromme Spinner, was will er sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigt das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal wieder hören. Das ist Apostelgeschichte 17, Vers 18 und 32. 18 und 32. Also für einen Teil dieser Philosophen war das eine Lachnummer, genauso wie heute auch in unserer Gesellschaft und besonders in der westlichen Welt. 80% der Weltbevölkerung glauben an irgendeinen Gott und auch, dass danach was ist. Aber besonders in der westlichen Welt ist das ja verbreitet. Tod ist Tod, danach ist Schluss. Auch unter Christen gibt es das. Im 1. Korinther 15, Vers 12, da sagt Paulus, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Und an anderer Stelle finden wir, die Jünger haben mit großer Kraft die Auferstehung verkündigt. Ja, es gibt eine Auferstehung. Die Auferstehung der Lebenden und der Toten wird schon im Alten Testament beschrieben. Ich lese aus Daniel 12, Vers 1 bis 3. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt bis zu jener Zeit. Hier wird im Alten Testament, 600 Jahre plus minus vor Jesus, dem Daniel schon gezeigt, was einmal kommen wird, was Jesus bestätigt hat, es wird auf der Erde eine Zeit kommen, solcher Bedrängnis, wie es nie vorher gewesen ist und auch nicht mehr kommen wird. Das ist noch in der Zukunft. Und besonders Israel wird angegriffen. Wir sehen es ja in diesen Tagen wieder. Das sind ja Geplänkel nur dagegen. Und Michael ist der Engelfürst für Israel. Und dann heißt es, dann sagt er weiter, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Wir wissen, dass Israel von Israel am Ende der Zeit, wenn diese Zeit kommt, 2/3 des Volkes sterben werden. Das ist schon vorausgesagt. 1/3 wird überleben, wird Jesus als den Messias erkennen und weinen und Buße tun und sich ihm anvertrauen. Das Volk wird in seiner Gesamtheit gerettet. Das wird geschehen. Das wird in einer Zeit geschehen, wo eigentlich durch diesen Krieg, der dann sein wird, und den Kampf Israel eigentlich zerstört werden müsste. Aber es gibt den Gott, der aufersteht, und die Auferstehungskraft wird auch in Israel sichtbar werden. Und nicht nur Israel wird es sehen, die ganze Welt wird es sehen, wenn Jesus kommt. Und dann heißt es weiter, und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Hört ihr, was hier steht? Es gibt eine Auferstehung zur Verdammnis und es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben. Und das ist so gewaltig, was Gott für die vorbereitet hat, die an ihn glauben, das ist unbeschreiblich. Die Titanic ist ja bekannt, das ist das große Schiff. Da war eine Dreiklassengesellschaft. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Erste Klasse schlief oben, die hatten die super Apartments. Zweite Klasse war schon eine Stufe tiefer, aber immer noch ganz gut. Und die dritte Klasse war unten im Schiff irgendwo. Als die Titanic untergegangen war, hat es eine Ausstellung gegeben, die gibt es wohl heute noch. Und in dieser Ausstellung gibt es einen Raum. Und über diesen Raum gibt es nur zwei, in diesem Raum werden nur 2 Klassen von Menschen beschrieben. Nicht erste, zweite und dritte Klasse, nicht reich und mittelreich und arm, sondern gerettet und verloren. Gerettet und ertrunken. Das ist, was die Bibel bezeugt. Gerettet oder verloren. In Maleachi Vers 3 ab Vers 18 steht, dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Wer ist hier gemeint? Wer dient Gott? Die Pastoren, die Bischöfe, jeder Christ. Jeder, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, dient ihm. Allein die Nachfolge ist Dienst in dieser Welt. Es ist ein deutliches Zeugnis. Es ist ein Zeugnis, wenn du in der Firma nicht betrügst, wenn es in deiner Firma üblich ist, zu betrügen. Ich glaube, beim Alpha-Kurs hat der englische Prediger, der das entwickelt hat, der hat ein Beispiel gebracht. Da ist eine Firma in London, glaube ich, und kommt ein Anruf zur Sekretärin und ja, ich möchte mal den Chef sprechen. Und der Chef kriegt das mit, der steht ein paar Meter weiter. Und der Chef sagt so, sagen Sie, ich bin nicht da. Und die Sekretärin sagt, ja, ich gebe Ihnen mal den Chef, der steht hier. Der hat natürlich so eine Klappe gekriegt. Und nachher hat er sie erstmal zur Schnecke gemacht, hat gesagt, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sagen, ich bin nicht da. Ja, hat sie gesagt, wenn ich gesagt hätte, er ist nicht da, wenn ich den Telefonanrufer betrogen hätte, angelogen hätte, dann könnte ich auch Sie anlügen. Dann war er still. Da war er still. Also auch das ist ein Dienst. Ehrlich sein ist ein Dienst. Das ist eigentlich nichts Normales. Es ist, man macht das oder man will das ja, aber es ist nicht selbstverständlich. Und hier sagt Gott auch, ihr werdet noch sehen, dass am Ende der Zeit ein Unterschied ist zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihn nicht dient. Es gibt Dienste für Gott, die sind sehr auffällig. Aber es gibt Dienste, die geschehen ungesehen. Man sieht es nicht, aber Gott sieht das. Es gibt zwei Auferstehungen, das bestätigt Jesus in Johannes 5, Vers 29. Es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Die Auferstehung zu leugnen, sie für nicht wahr zu halten, nur weil man sie sich nicht vorstellen kann, ist sehr gefährlich. Eine junge Frau in Lappland in der Zeit von Lars Levi Lestadius, einem Erweckungsprediger, der hat Gott eine Frau gezeigt, eine alte Frau, die sehr geizig war. Diese Frau war reich, die hatte viel Geld und die saß immer in ihrem Haus und hat das Geld gezählt. Und viele andere waren arm und sie ist ohne Gott gestorben. Und in dieser Zeit gab es ja immer wieder auch mal, dass Leute Träume hatten, Gesichter hatten. Und dieser jungen Frau hat Gott gezeigt, wo diese Frau jetzt ist. Und das war schrecklich, was sie gesehen hat. Ausgesprochen schrecklich. In Apostelgeschichte 24, Vers 25 spricht Paulus mit dem Statthalter Felix über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und vom zukünftigen Gericht, worauf Felix erschrickt, aber es beiseite schiebt und mehr am Geld interessiert ist. In der Offenbarung 20 wird das Weltgericht beschrieben. Vielleicht sind das Dinge, wenn wir sie lesen und hören und denken, naja, okay, alles ganz nett. Aber ich sag mal so, geh mal durch die Straßen von Lauenburg oder wir in Celle oder in Hamburg. Geh mal durch die Straßen und halte dir mal vor Augen, dass es nur zwei Gruppen Menschen am Ende geben wird. Gerettete und Verlorene. Wenn wir heute durch die Straßen gehen, dann sehen wir Reiche, Schlipsträger, gut gekleidete, Anerkannte. Wir sehen Bettler. Wir sehen Menschen aus verschiedenen Nationen. Wir haben so unser Bild und wir denken dann, wenn wir den einen oder anderen sehen, dann denken wir das eine oder auch das andere. Aber stell dir vor, am Schluss wird es wirklich nur noch Gerettete oder Verlorene geben. Und wer nicht zu Jesus gehört, wird für immer gottlos sein. Ich musste diese Tage an unsere Nachbarn denken. Wir haben so nette Nachbarn. Wirklich nette Nachbarn. Aber von Jesus wollen sie nichts wissen. Und genau das stand mir vor Augen. Einmal, wenn wir sie nie mehr wiedersehen, wenn sie dabei bleiben. Furchtbar. Wenn ich ihnen das heute direkt sagen würde, ich schätze, sie würden sagen, okay, es. Aber es ist so. Das treibt mich um. Die Auferstehung. Ohne die Auferstehung Jesu keinen Glauben. Das ist ja auch ein Thema, wo ich denke, naja, okay, das wissen wir alles von der Bibel, aber an dem heutigen Tag oder an dem gestrigen Tag, ich weiß nicht, was ihr gestern gemacht habt, Ich habe gestern im Garten gearbeitet. Und Dieter war einkaufen. Wir haben uns vorbereitet für heute. War ein normaler Tag. Bisschen grau. Ich weiß gar nicht, ob die Sonne auch nochmal irgendwann kam. Glaube nicht. War ein bisschen grau. Aber an dem gestrigen Tag, vor 2000 Jahren, waren die Jünger fix und fertig. Die hatten weder Gartenarbeit, noch haben die an Essen gedacht. Die waren einfach nur fertig. Die Emmaus-Jünger liefen übers Land, unterhielten sich, Schockkatastrophe, was alles passiert ist. Und Jesus kam zu ihnen und sagte, worüber unterhaltet ihr euch? Sie haben das gar nicht erst mitgekriegt. Für die Jünger war das furchtbar. Für Maria war das furchtbar. Die Männer und Frauen, die um Jesus waren, er war weg. Ohne die Auferstehung Jesu keinen Glauben. 3 Jahre schöne Geschichte und das war's dann. Paulus sagt im 1. Korinther 15, Vers 16, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus nicht auferstanden. Und weiter im Vers 17 bis 19, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Ohne die Auferstehung Jesu wäre die Bibel ein Lügenbuch und wer immer daran glaubt und sich daran hält, wäre der dümmste Mensch. Wozu denn den ganzen Stress? Wenn alles Evolution ist, Zufall ist, man eines Tages doch nur zu Staub und Asche verfällt, dann sollte man lieber die Ellbogen stärken und gucken, dass man den größten guten Teil vom Kuchen im Leben abkriegt, oder? Man ist doch dumm, wenn man vielleicht um Jesu Willen Nachteile in Kauf nimmt, wenn das alles nur eine Lügengeschichte ist. Nur der Glaube macht's. Und Paulus hält dagegen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und Paulus war Zeuge, Jesus ist ihm begegnet. Für die damaligen Christen hatte das eine große Bedeutung, die Auferstehung. Der Schalter wurde wieder umgelegt. Es geht doch weiter. Es ist doch wahr. Es ist doch nicht alles Lüge. Was wir mit Jesus erlebt haben, das ist auch weiter möglich. Jesus selbst hat die Auferstehung angekündigt. In Matthäus 17, Vers 9, als sie vom Berg hinabgingen, das war der Berg der Verklärung, wo Jesus ganz in Weiß stand und mit Elia und mit Mose redete, da gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Auf dem Berg der Verklärung sahen sie Jesus, wie er einmal in Zukunft sein wird. Und Jesus sagt, sagt's nicht weiter, verkündigt, feiert noch keinen Sieg, bevor er nicht errungen ist. Feiern kann man erst, wenn es gewonnen ist und nicht vorher. Und er wusste noch, welchen Kampf er hatte, um unsertwillen. Und er wusste auch, welchen Kampf die Jünger hatten. Oder in Matthäus 26, 32, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns konkret? Erstens, alles, was Jesus gelebt und gesagt hat, wird durch die Auferstehung bestätigt. Man kann nicht sagen, na ja, wenn die Auferstehung nicht ist, ist nicht so schlimm. Es gibt ja noch genug Gutes im Evangelium. Nein, ohne die Auferstehung wäre alles nichtig und der Glaube sinn- und nutzlos. Die Lehre Jesu vom Reich Gottes, von Umkehr und Erneuerung, von Bekehrung, Vergebung, Wiedergeburt und ewigem Leben wird bestätigt durch die Auferstehung. Die Hoffnung des Glaubens bekommt durch die Auferstehung Jesu festen Grund. Denn sein gesamtes Leben und Lehre gründet sich auf die Auferstehung. Darum dreht sich alles. Das ist die Hoffnung aller Bemühungen in der Nachfolge des Glaubens an den lebendigen Gott. Ich hatte schon gesagt, die Apostel haben mit großer Kraft die Auferstehung gepredigt. Das war ja das Ärgernis, das war ja die Dummheit. Philosophen konnten das nicht verstehen. Auferstehung gibt's ja nicht. Aber sie gibt's. Das ist die Hoffnung aller Bemühungen in der Nachfolge des Glaubens an den lebendigen Gott, nämlich dass es eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten gibt, ein gerechtes Gericht, und dass es nicht umsonst ist, wenn man in seinem Leben darauf achtet, gerecht zu leben und Gott zu dienen, auch wenn es Nachteile bringt. Und scheinbar diejenigen, die ohne Gott leben, es ihnen besser geht. Asaf beschreibt das im Psalm 73. Ich schlage das nochmal auf. Psalm 73. Asaf hat Gott gedient. Er hat Gott gedient, und hört mal, was er sagt, und das war für ihn nicht so leicht. Er sagt am Anfang dieses Psalms: Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Ich wäre fast gefallen auf meinem Weg. Ich hätte nicht mehr weitergehen können, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Denn für sie gibt es kein Übel, gesund und feist ist ihr Leib und so weiter. Und Asaf sieht das, er dient Gott. Er gibt, hat sein Leben Gott hingegeben. Er erlebt einen täglichen Kampf. Einen täglichen Kampf als Christ. Und dann sieht er andere, die mal lügen, mal betrügen, und ist alles nicht so schlimm, das machen auch alle, das machen viele, und denen geht's scheinbar besser. Kennst du das? Ich kenne das gut. Und dann schreibt er weiter in diesem Psalm: Siehe, das sind die Frevler. Die sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein halte und meine Hände in Unschuld wasche? Ist es denn umsonst, dass ich ehrlich lebe, dass ich mich bemühe, den geraden Weg Jesu zu gehen? Und dann kommt's: Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Ich bin täglich geplagt. Täglich sehe ich das. Täglich sehe ich das, obwohl ich einen ehrlichen, guten Weg gehe, und andere tun es nicht, und die haben sogar noch mehr Vorteil. Das reißt in mir, das macht mir was. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Asaf sagt: Ich war wie ein Tier vor dir. Ein Tier im Käfig, hin und her gerissen mit Fragen. Es war mir zu schwer, bis ich ins Haus Gottes ging, ins Heiligtum, und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Auf einmal erkennt Asaf wieder, auch wenn es im realen Leben so aussieht, als wenn Ungerechte es besser geht als den Gerechten, warum müssen die Guten immer sterben früher? Kennt ihr den Spruch? Ich weiß auch nicht, das ist keine Antwort, aber es ist auf jeden Fall, er sieht das, aber als er in Gottes Haus ging und sich wieder ausrichten ließ von Gott, da erkannte er die Auferstehung. Es gibt eine ewige Verdammnis und ein ewiges Leben. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ich erinnere nochmal, der Kleinste im Himmelreich, sagt Jesus, der Kleinste im Himmelreich ist größer als der größte Mensch, der je auf der Erde gelebt hat. Der größte Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, das ist weder Biden, Joe Biden, noch, ich weiß nicht, wen ich da sonst nehmen soll, irgendeinen der politischen oder Sportler oder Reichen, Großes, auch nicht Bill Gates und oder wie heißt der von Tesla, Musk, Elon Musk. Der größte Mensch, der auf Erden gelebt hat, ist Johannes der Täufer, sagt Jesus. Aber der Kleinste im Himmelreich ist noch größer als er. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an, mit Ehre. Mein Leben war nicht umsonst, wird dann die Erkenntnis sein. Es war doch nicht umsonst, als ich täglich im Kampf war, als ich mich gefragt habe, warum mache ich das alles? Es war nicht umsonst. Es ist die Auferstehung, die Hoffnung des Glaubens. Und das letzte Beispiel dazu, bevor ich zum Abschlusspunkt komme, es war die Auferstehung, die Hiob in seinem Leid durchhalten ließ. Alle Tiere verloren, die Mitarbeiter verloren, alle Kinder verloren, krank mit Geschwüren, saß im Staub, kratzte sich die Wunden. Er saß da und er war der Mann, von dem Gott gesagt hat zum Satan, als der Satan kam, es ist keiner wie Hiob, so gerecht. Er war der Beste. Und dann saß er da, kratzte sich und die Freunde kamen, hörten ihm erstmal zu und sagten nichts. Aber sie konnten es auch nicht aushalten und fingen dann an zu erklären, Hiob, du musst gesündigt haben. Das war ja noch obendrein. Seine Frau hat ihn ja auch schon verjagt gehabt. Und so ein großes Elend. Und was ließ Hiob durchhalten? Er redete mit Gott, auch wenn er keine Antwort bekam. Und es war die Auferstehung. Ich lese aus Hiob 19 ab Vers 21. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Jetzt kommt's. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in ein Felsen gehauen. Sehnsüchtig hat Hiob das gehofft und doch nicht für möglich gehalten. Und bis heute wird seine Geschichte gelesen. Die steht in der Bibel, es ist besser wie Fels. Und dann heißt es weiter. Dann sagt er, obwohl Gott ihm nicht antwortet, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich und mein Fleisch auch, werde ich Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn sehen. kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz und meine Brust. Hiob hatte alles verloren. Ich glaube, es war doch seine Frau, die gesagt hat, schwör dem Glauben ab. Was ist das für ein Glaube? Guck doch mal an, kannst doch vergessen. Er hat es nicht gemacht. Warum? Wegen der Auferstehung. Das hat ihn durchhalten lassen. Die Auferstehung Jesu bestätigt, dass es eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten gibt. Das sind seine Worte. Und er selbst wird einmal Richter über Gerechte und Ungerechte sein. Er wird unser Leben bewerten und das Leben aller Menschen. Dafür ist er von Gott eingesetzt. In Apostelgeschichte 10, Vers 42, da sagt Petrus zu Cornelius und dem ganzen Haus, das versammelt war. Cornelius hat ja den Engel gesehen, lass mal Petrus holen, der soll das Evangelium verkündigen. Und da sagt Petrus, und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist. Auferstehung, so selbstverständlich zu Ostern und ein so heißes Thema, wichtiges Thema. Jeder, der sich Jesus anvertraut hat, weiß und darf hoffen auf dieses ewige Leben. Hoffen nicht im Sinne von vielleicht, sondern hoffen als reale Hoffnung. Der Glaube ist, glaubt auch an das, ist ein Hoffen auf das, was man nicht sieht, als Reales. Durch den Glauben an Jesus sind wir Gerechte geworden. Du und ich, wir sind Gerechte. Auch wenn es an unserer Gerechtigkeit noch fehlt und so manch einer sich an uns ärgert oder wir uns am anderen ärgern, da fehlt's noch, so perfekt sind wir ja noch nicht. Und doch sind wir durch ihn zu Gerechten gemacht. Gott hat die Ungerechtigkeit unsere auf ihn gelegt und wir sind heute durch das Vertrauen zu ihm Gerechte geworden. Selbst wenn wir Fehler machen, die Worte nicht perfekt sind. Und Jesu größtes Anliegen ist, uns darin zu unterstützen, ein Leben in der Gerechtigkeit zu führen. Und die Kraft dazu ist seine Auferstehungskraft. Weil es eben eine Herausforderung ist, mit Jesus so zu leben, wie er sagt, in dieser Welt, die es ja ganz anders sieht. Aber er hilft uns, ein gerechtes Leben zu führen. Und den Kampf habe ich täglich. Täglich. Was der Asaph beschrieben hat, ich bin jeden Tag geplagt, ich bin jeden Tag eine Herausforderung, das kenne ich auch. Und ich glaube, jeder, der aufrichtig mit Jesus lebt, erlebt das auch. In Epheser 1, Vers 18 bis 20, da sagt Paulus, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke, mit ihr hat er in Christus gewirkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du durch die Straßen von Lauenburg gehst oder von Hamburg. Wie du dich fühlst im Vergleich zu anderen. Als Deutscher, als Afrikaner oder welcher Nationalität auch immer, wie du dich selbst fühlst. Fühlst du dich klein oder groß? Wie fühlst du dich, wenn du dein Leben betrachtest? Erfolgreich oder nicht? Oder welche Fragen kommen? Aber wenn man das dann sieht, Paulus sagt, das sind ja alles Dinge, mit denen wir zu tun haben. Aber Paulus sagt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, was einmal sein wird. Der geringste Gläubige im Himmel größer als der größte Mensch hier. Das ist doch eine Perspektive, oder? Das muss man hier noch nicht feiern. wir sollen jetzt, sind jetzt nicht gerufen, durch die Straße zu gehen, ich bin mal größer als die Gott. Das sollen wir nicht feiern. Jesus hat gesagt, feiere nicht vor dem Sieg. Aber das ist eine Ermutigung für den Glaubenslauf, ihn weiterzulaufen, nicht aufzugeben. Wenn man am toten Punkt ist, wenn es schwierig ist, wenn man nicht weiter weiß, sich an den halten, der uns hält. Und die Befähigung dazu kommt aus der Kraft, die auch in Christus gewirkt hat. Und dafür betet Paulus, das sagt er, das sollen wir erkennen. Und ich komme zum Abschluss. Das Ganze mit der Auferstehung zielt auf einen einzigen Punkt zum Schluss. Jesus, der Auferstandene, ruft uns zur Mission. Zur Mission. Ich habe ja früher gerne Traktate verteilt, da bin ich ziemlich müde geworden, das muss ich echt gestehen. Wir waren ja Freitag im Karfreitagsgottesdienst bei den Baptisten in Celle und die Predigt war so gut und der Gottesdienst so inspirierend und ich habe gedacht, ich werde zu Fuß nach Hause gehen durch die Stadt, habe das Lied ja auch gesagt, habe mir einen Schwung Traktate mitgenommen, gute Traktate und mal sehen, wem ich was verteilen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es hat wieder Freude gemacht. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe auch Traktate dabei beim Tanken kann man auch was weitergeben oder im Geschäft weniger, aber wo Gelegenheiten sind. Aber ich merke so eine gewisse Unlust auch oder Trägheit oder was denken die Leute und ach, dieses ganze Zeug. Und ich war so inspiriert, das zu machen und das war tatsächlich schön. Ich habe den einen oder anderen getroffen und habe was weitergegeben. Darf ich Ihnen mal was zu lesen geben zum Karfreitag? Da muss man keine Predigt halten. Warum? Weil ich weiß, das, was ich in der Predigt wieder gehört hatte, es war nur Erinnerung an das, was Jesus am Kreuz getan hat, gerettet oder verloren. Menschen müssen das wissen. Deshalb ruft uns Jesus zur Mission, uns persönlich und auch die Gemeinde rauszugehen. Nachdem Jesus auferstanden war, ist er nicht lange psychologisch auf ihre Ängste eingegangen, was sie durchlebt haben, waren ja traumatisiert. Nein, er ruft sie sofort und sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, fangt in eurem Wohnort an. Wenn wir die Auferstehung zum ewigen Leben und zum ewigen Gericht begreifen und verstehen, dass das, was Jesus am Kreuz tat, für alle Menschen tat, nicht nur für uns, dann muss es uns rausziehen, diese Botschaft weiterzugeben. Uns Gedanken zu machen, wie wir es umsetzen können. Den allgemeinen Auftrag haben wir bekommen. Die Umsetzung, dabei hilft uns Jesus durch den Heiligen Geist, gibt Ideen und zeigt Möglichkeiten auf. Auferstehung, ja, Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, so sind wir jetzt hier, persönlich mit unserem Leben, mit unserer Geschichte, mit unserem Erleben, das so unterschiedlich ist, jeder in seinem persönlichen Umfeld, in seinen Beziehungen, jeder auch mit seiner Geschichte aus der Vergangenheit, aus dem Erlebten, schöne Dinge, schwierige Dinge. Herr, da sind wir, vor dir, der du zu uns Menschen gekommen bist und gelebt hast wie wir, denselben Kampf erlebt hast wie wir täglich. Das ging an dir nicht vorbei, auch du hast das erlebt. Du warst nicht der Christus am Sabbat und in der Woche was anderes, sondern 24 Stunden am Tag. Du hast dieselben Kämpfe wie wir erlebt. Du bist versucht worden wie wir und hast durchgehalten, hast den Kampf aufgenommen für uns, hast überwunden. Unser Leben hat in deinen Augen Wert, kostbar, so kostbar, dass du bereit warst, dafür ans Kreuz zu gehen. Herr, wenn wir den Wert unseres Lebens bestimmen sollten,
Ja, manchmal empfinden wir es als kostbar, manchmal nicht. Manchmal nur als anstrengend. Jesus, aber du öffnest uns die Augen und du zeigst uns, du hast uns das Leben geschenkt und du hast dafür gerade gestanden, für unsere Schuld. Und du bist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben, die Auferstehung. Und Herr, deine Auferstehungskraft, die wirkt auch heute schon in unserem Alltag. Wir dürfen auf dich schauen, den Auferstandenen, denn du lebst. Das tust du heute und in der kommenden Woche und in der Zukunft. Du lebst, Herr, und wir dürfen mit dir leben. Jesus, du ermutigst uns, gibst uns Kraft aufzustehen, aus Verzagtheit, aus Niedergeschlagenheit, aus Entmutigung. Und du hilfst uns nicht nur aufstehen, sondern du hast uns auch den Auftrag gegeben, diese Botschaft weiterzugeben, uns Gedanken zu machen, zu überlegen, uns führen zu lassen von deinem guten Geist. Herr, inspirier du uns, segne du uns und hilf uns, dass das, was wir tun können, mit deiner Hilfe wir tun, um die Menschen in unserem Ort, in unserem Land, wo immer es uns möglich ist, zu erreichen, Herr. Jesus, danke für all das, was du für uns getan hast. Amen.